Willkommen zu dieser Lektion. Ich freue mich wirklich drauf, das heute mit euch zu teilen. Heute, was ich euch heute sagen werde, ist etwas, was ich sehr liebe und etwas, was die Kirche wirklich hören muss heute. Denn in dieser Lektion spreche ich darüber, was Jesus in Lukas 10 sagt, wo Jesus seine Vision für die Kirche gibt. Was ihr sehen werdet, ist, das, was wir sagen und tun in der Kirche heute, ist fast das Gegenteil von dem, was Jesus uns berufen hat zu tun. Und wenn wir fruchtvoll sein wollen, fruchtbar und Frucht bringen wollen in unserem täglichen Leben, dann müssen wir Dinge ändern in unserem täglichen Leben und zurückgehen zu dem, was Jesus uns befohlen hat. Was ihr sehen werdet, ist, dass es viel einfacher ist und praktischer ist, was Jesus uns gesagt hat. Und in seiner Vision ist Platz für jeden Einzelnen. In seiner Vision gibt es eine Plattform für jeden, um zu dienen. Man muss nicht ein Pastor sein. Man muss nicht Theologie studiert haben. Wir brauchen das in Jesus' Vision für die Kirche nicht. In seiner Vision gibt es einen Platz für jeden, egal ob du jung im Glauben bist oder schon lange gläubig bist. Du Mann oder Frau bist, ist egal. Jesus hat dich berufen. Und wenn du anfängst und Schritte in diese Richtung zu gehen, in die Berufung, die Jesus dir gegeben hat, dann wirst du erstaunliche Dinge erleben. Und es wird nicht nur dein Leben verändern, sondern das auch das Leben von vielen anderen Menschen. Und ich freue mich jetzt wirklich, das mit euch heute zu teilen. Gott segne euch. Willkommen zur Pionierschule. Willkommen zu dieser Lektion. Heute werde ich über Lukas 10 sprechen und was Jesus dort sagt in Lukas 10. Und darauf habe ich jetzt schon sehr lange gewartet, vom Anfang der Pionierschule bis jetzt. Denn das ist so wichtig. In Lukas 10 gibt Jesus uns seine Vision für die Kirche. Er zeigt uns, wie wir die Gemeinde bauen sollen, wie wir arbeiten sollen. Lukas 10 hat mein Leben verändert und ich liebe es, darüber zu lehren, jedes Mal, wenn ich draußen bin, denn das ist so wichtig. Und ihr werdet das in dieser Lektion sehen. Ich weiß, das wird eure Augen öffnen und euch helfen, einen Platz in eurem Leben zu machen, dass ihr das Königreich Gottes sehen werdet. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, wir brauchen, dass wir das Ganze praktisch ausleben heute. Aber viele Leute haben nicht den Platz oder die Plattform, das auszuleben. Aber in Lukas 10 gibt Jesus uns diese Plattform. Er gibt uns eine Vision. Eine Vision, wie wir arbeiten sollen. Und es ist für jeden, egal ob du alt bist, jung bist, Mann bist, Frau bist, ob du Theologie studiert hast oder nicht, ist egal. Das ist für jeden. Und ich möchte es wirklich klar machen, denn in den Kirchen heute hat es nicht genug Platz für Frauen zu arbeiten. Da hat es keinen Platz für Leute mitzuarbeiten, wenn sie nicht Theologie studiert haben. Aber im Königreich Gottes ist Platz für jeden. Denn Jesus hat uns eine Berufung gegeben und er hat uns alle berufen. Ob wir jung sind oder ob wir alt sind, ob wir Mann sind oder Frau sind, ob wir gebildet sind oder nicht, völlig egal. Es hat Platz für jeden. Und darüber spricht auch Lukas 10. Bevor ich anfange, möchte ich euch noch ein paar Zeugnisse erzählen. Denn ich war in Amerika Und ich habe ein paar Videos, wo ich euch ermutigen möchte, dass ihr sie anschaut. Zum Beispiel von einem jungen Typen, der heißt Markus, der war auf der Straße und er hatte Drogen genommen und stand auf der Straße und zitterte und er war auch obdachlos. Aber wir haben ihn aufgenommen in unser Haus. Wir haben mit ihm gesprochen, er hat Buße getan, er hat sich in Wasser taufen lassen und ich habe für ihn gebetet und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, in Zungen zu reden und er ist wirklich verändert. Sein Leben ist total verändert und das seht ihr in diesem Video. In einem anderen Video, wo wir in L.A. waren, Los Angeles, haben wir so ein tägliches Leben Video gemacht mit Jesus, was man da erleben kann, und habe gezeigt, wie wir im täglichen Leben Jünger machen können. Und es ist wirklich stark, was Gott an diesem Tag getan hat und wie es immer weiter und weiter ging. Eins von diesen Dingen, die Gott da getan hat, war, dass ich einen Evangelisten traf auf der Straße. Und wir haben uns hingesetzt und haben gesprochen über Frucht bringen. Und ich habe ihm erzählt, was Jesus sagt im Lukas 10 und über Taufe. Und einige von den Dingen, die ich gesagt habe, waren wirklich sehr neu für ihn. Er hatte schon viel evangelisiert, aber so wie ich arbeite mit Wassertaufe und dem Heiligen Geist, das war neu für ihn. Das hatte er noch nie gemacht. Aber als wir dort saßen, dann passierte etwas. Er sah, was passierte. Und als ich mit ihm redete, sah ich hinter ihm so zwei Personen, zwei Frauen, und eine ging mit Krücken und ich betete für sie und sie wurde geheilt und sie konnte dann mit ihren Krücken so in der Luft herumwinken. Und er sah das, der Evangelist. Und noch andere Leute sahen das. Und es war, wurde wirklich stark. Dann gingen wir nachher ins Haus zurück und dort traf ich einen Menschen, den Gott zu mir geführt hatte. Und als ich ihn traf, merkte ich so, wow, der Heilige Geist hat dich hierher gesandt. Er hatte Buße getan, aber er war nicht getauft und nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Also saß ich dort mit ihm am Kaffeetisch und erklärte ihm, wie man das Evangelium predigt, wie ich hier in Lektion 7 und 8 erklärt habe. Und ich zeigte ihm, wie man das Evangelium predigt. Und dann betete ich für ihn. Und alle anderen saßen dabei und schauten zu, wie ich ihn im Heiligen Geist taufte. Ich hielt seine Hände und betete und der Heilige Geist kam über ihn und er fing an, in Zungen zu reden. Und es kam einfach aus ihm heraus, hat er gesagt. Und danach waren noch mehr Leute dort, die mit dem Heiligen Geist getauft werden sollten. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe, jetzt macht ihr es. Und dann wurden noch zwei mit dem Heiligen Geist getauft. Dann gingen wir zu einem Gewässer, wo wir Leute tauften im Wasser. Und es war wieder sehr stark. Denn der eine, der getauft wurde, taufte den nächsten. Und der dann getauft wurde, taufte wieder den nächsten. Also nachdem sie getauft worden waren, haben sie selber den nächsten getauft. Warum? Weil es um Jüngerschaft geht. Und dieser Evangelist, der da mit mir unterwegs war, der sah das. Der sah die Kraft Gottes. Der sah, wie wir es taten. Und dieser Evangelist hat heute einen Text auf Facebook gepostet. Und den will ich jetzt gleich vorlesen. Und denn das ist das, was Gott tut. Wenn wir das tun, was Gott sagt, dann macht Gott den Rest. Und das hat er heute geschrieben, nachdem wir nach Hause gingen. Ich hätte nie geglaubt, was ich gesehen habe, wenn ich es nicht gesehen hätte. Die am meisten dämonisierte Person, die ich je gesehen hatte, mit der mein Befreiungsteam und ich seit langer, langer Zeit gearbeitet haben, wo ständig Dämonen manifestierte. Seine Mutter wurde vor seinen Augen getötet, als er 3 Jahre alt war. Und er war schizophren. Und ich habe noch nie eine normale Unterhaltung mit ihm, weil er die ganze Zeit Stimmen hörte. Das hat er so erlebt. Und er sagte, sie waren schon dabei aufzugeben auf diesen Menschen. Aber nachdem er mit Torben geredet hatte über die Wassertaufe, Dann sagte ich, ich will das probieren. Weil diese Person hatte Jesus schon oft als seinen Herrn bekannt, aber er wurde noch nie getauft auf seinen Glauben hin, sondern nur in der katholischen Kirche als Baby. Aber als er aus dem Wasser rauskam und ich ihn getauft hatte, ist etwas Erstaunliches passiert. Er wurde normal. Er sagte, er hatte noch nie so einen Frieden. Er lachte und war zufrieden und hatte keine Attacken mehr. Wir konnten normal mit ihm reden, so wie jeder andere. Und vorher redete er in Zungen, aber nachdem er in Wasser getauft war, war er wirklich frei. Es ist schockierend zu sehen, wie ein schizophrener Mensch nach 24 Jahren von Qual frei wird. Und nachher erzählt er noch, wie sie noch zu McDonald's gegangen sind und so weiter. Das ist, was Gott tut, und ich ermutige euch, diese Videos von LA, von Los Angeles anzuschauen. Ich habe einen Freund, der hat das gefilmt. Und in diesem Video siehst du, wie wir die Leute trainieren. Du siehst, wie die Leute im Heiligen Geist getauft werden, wie sie in Wasser getauft werden. Und es sind Zeugnisse drauf, wie er für die ersten Leute gebetet hat und die gerettet wurden. Und wenn wir Jünger machen, dann geht es weiter, auch wenn ich dann wieder weg bin. Also, ich sehe nicht nur die Früchte, wenn ich draußen bin, auf der Straße, was da passiert, sondern auch, wenn ich wieder weg bin und die Leute mir dann erzählen, was passiert. Und das ist Jüngerschaft. Und wenn ein Mensch sowas erlebt und wie die Kraft Gottes wirkt, dann verändert das den Menschen. Und ich weiß, von heute an wird der Evangelist, von dem ich vorhin erzählt habe, weiter das Evangelium predigen, aber er wird auch Leute taufen, weil er gesehen hat, welche Kraft da drin steckt. Das macht Gott auf der ganzen Welt heute. Ich könnte da viele solche Zeugnisse erzählen. Und es gibt noch mehr Videos. Geht auf die Webseite, The Last Reformation, und schaut euch an, was Gott tut. Letztes Mal sprach ich über das System. Über das System mit Gebäuden, Angestellten, Programmen und dem Budget. Und wie diese Dinge ein Hinderungsgrund sein können, dass die Kirche das wird, was sie sein soll. Und das, was Kirche ausmacht, ist: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und mach Jünger. Dazu hat uns Jesus berufen. Das Problem mit dieser Box hier ist, ich zeige euch nachher gerade, was Jesus in Lukas 10 sagt. Und wenn wir in dieser Box sind, der Kirche, der traditionellen Kirche, müssen wir herauskommen aus dem Kirchensystem, um tun zu können, was Jesus in Lukas 10 sagt. Wenn wir Jesus gehorsam sein wollen, dann müssen wir die Art und Weise, wie wir Kirche leben, ändern. Und wir müssen uns selber fragen, wollen wir auf unsere kirchlichen Traditionen bauen und tun, was wir immer getan haben, oder wollen wir Jesus gehorsam sein? Wollen wir das tun, wozu er uns berufen hat? Und das Problem mit dieser Kiste, also der Gemeinde, es gibt 10% Leute, die wirklich im Dienst sind, 30, die so ein bisschen involviert sind, und 60, die nichts machen und im Prinzip geistlich absterben. Sie können nicht von Gott gebraucht werden, weil sie einfach passiv in der Kirche sitzen und zuschauen, wie andere den Dienst tun. Aber in der Vision von Jesus gibt es Platz für jeden Einzelnen. Ich möchte vorlesen, was Jesus sagt. Alle Kraft, alle Macht ist mir gegeben. Darum geht hin, machet Jünger, machet alle Menschen zu Jüngern und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Diese Berufung wurde nicht nur den Pastoren in der Kirche gegeben, sondern zu dir und mir. Jesus sagt zu dir, du musst rausgehen und Jünger machen. Du. Es reicht nicht, wenn du einfach in einer Kirche bist, wo andere es tun. Du musst es machen. Du musst Leute taufen. Das ist, was er sagt. Es ist nicht genug, dass wir getauft sind, sondern dass wir andere taufen. Es reicht nicht, dass nur wir Buße tun, sondern wir müssen anderen helfen, Buße zu tun. Es ist nicht genug, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern wir müssen auch für andere beten, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Es ist nicht genug, dass wir diese Dinge tun, sondern dass wir Jünger machen und auch andere das tun. Also ein Jünger ist jemand, der Jünger macht, der Jünger macht, der Jünger macht, der Jünger macht. Ein Jünger ist jemand, der dem Lehren von Jesus folgt und anderen Leuten zeigt, wie man den Lehren von Jesus folgt und wieder anderen Leuten zeigt, wie man den Lehren von Jesus folgt. Es ist so wichtig, das zu verstehen, dass jeder berufen ist, egal ob männlich, weiblich, jung, alt, jeder ist dazu berufen, Jünger zu machen und den Dienst zu tun. Und darum ist es so wichtig, anzuschauen, was Jesus sagt. Denn Jesus, sein Ruf gilt für jeden. Das ist nicht für einen Leib, wo nur 5 oder 10% den Dienst tun, sondern jeder. Jeder hat im täglichen Leben eine Plattform, wo er das tun kann. Das ist nicht nur für Evangelisten, es ist nicht nur für Propheten, es ist nicht nur für Apostel. Nein, es ist für jeden. Sobald du gerettet bist, erhältst du den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus hat noch mehr gesagt, außer dem, was ich gerade gelesen habe aus Matthäus 28, sondern er hat uns wirklich genau gesagt, wie er will, dass wir arbeiten. Und also wenn Jesus gesagt hat in Matthäus 28, geht hin und macht Jünger, dann sind sie nicht rausgegangen und haben gedacht, so wie wir heute denken, ja, also lass uns ein Kirchengebäude haben, ungefähr 300 Mitglieder, dann haben wir dann einen Chor, eine Sonntagsschule und treffen uns jeden Sonntag und haben Gemeinde. Als Jesus den Jüngern gesagt hat, macht Jünger, da wussten sie genau, wie sie arbeiten sollten. Denn Jesus war mit ihnen 3 Jahre zusammen und er hat ihnen genau gesagt, wie er will, dass die Gemeinde gebaut wird. Und in der Bibel siehst du keine Vision, wo es um eine Kirche, Sonntag, so und so viele Mitglieder, Pastor alleine. Nein, aber Jesus hat auch nicht einfach gesagt, geht hin und macht Jünger, sondern er hat sehr spezifisch gesagt, geh hinaus, mach dies, mach das, mach jenes, mach welches. Und wenn wir das so tun, wie Jesus es gesagt hat, dann kommt Gott und macht seinen Teil. Aber wir wollen, dass Gott am Sonntag zu uns in die Kirche kommt und uns segnet, so wie wir uns vorstellen, dass er es zu tun hat. Aber wenn wir tun, was Gott sagt, dann segnet er uns. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was wir zu tun haben. Und heute geht es also um Lukas 10. Und vorher möchte ich noch kurz beten, denn das ist so wichtig, dass Gott unsere Augen öffnet, die religiöse Brille wegnimmt. Und ich sagte letztes Mal, wenn es etwas gibt, wo wir wirklich eine religiöse Brille aufhaben, dann müssen wir das besonders in diesem Bereich erkennen, im Bereich Kirche, was Gemeinde bedeutet. Wir haben diese ganzen Sachen von der katholischen Kirche übernommen. Luther hat auch nicht wahnsinnig viel geändert daran. Das System ist sehr ähnlich geblieben. Aber ich glaube, die letzte Reformation hat zu tun mit dem System, wo alles zusammenkommt. Und ich erzähle davon und von meiner eigenen Reise in meinem Buch, Die letzte Reformation, gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und ich ermutige euch, lest dieses Buch. Es wird euch zeigen, wie mein Weg daraus gegangen ist und wie ich glaube, dass Gott will, dass wir heute arbeiten ohne dieses Kirchensystem. Aber ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir für alles, was du tust, für alle wunderbaren Zeugnisse aus Amerika, was du dort getan hast. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und morgen. Und du hast uns berufen, hinauszugehen und Jünger zu machen. Und du hast gesagt, dass du deine Gemeinde bauen wirst. Ich bitte dich, komm, Jesus, mit dem Heiligen Geist. Öffne unsere Augen, unsere Ohren und hilf den Leuten, diese Nachricht hier wirklich heute zu verstehen. Dass wir verstehen, wozu du uns berufen hast und wir dir wirklich gehorsam sein können. Amen. Lukas 10 fängt so an und dann heißt es, dass danach der Herr 72 Jünger einsetzte und sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte sandte, wohin er gehen wollte. Also, Jesus berief 72 Jünger und sandte sie zu zweit in all die Städte, in die er noch kommen wollte. Ich möchte damit anfangen, dass manche Übersetzungen 70 geschrieben haben und manche 72. Und ich glaube, dass 70 das Richtige ist. Und in unserer dänischen Bibelübersetzung haben wir ein Wort, das erklärt, warum 70 sind. Einige Manuskripte sprechen davon, dass es 72 sind, aber die richtige Nummer ist 70, denn 70 ist die symbolische Nummer für alle ausländischen Nationen. Als Jesus die 70 aussendete, war das, nachdem er die 12 ausgesandt hatte. Und das symbolisiert wieder die 12 Stämme Israels. Und nachher die 70, was für die Nationen steht, also für die Welt. Und deswegen fing an, Jesus 12 auszuschicken, zuerst zu den Juden, weil die Bibel sagt, zuerst zu den Juden und dann die 70 zum Rest der Welt. Und darum, als er die 12 ausgesandt hat, sagte er, geht nicht zu den Heiden. Und als er dann die 70 aussandete, war sein Auftrag für alle, also für die ganze Welt. Das ist der große Unterschied. Also, in Lukas 10 sandte er sie aus zu zweit. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir zu zweit gehen. Oder zwei oder drei. Denn dann hat es wieder mit Jüngerschaft zu tun. Wenn ich etwas alleine mache, dann kann ich das machen. Aber wenn ich jemanden mit mir habe, der neu ist im Glauben, der etwas lernen will, dann kann ich diese Person trainieren. Also mache ich da gerade wieder Jünger. Und das ist ein guter Grund für uns, zu zweit rauszugehen. Aber es sollte auch keine Entschuldigung sein, wenn du alleine bist, weil ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ja, steht, wir sollen zu zweit gehen, aber ich habe niemanden. Aber wir müssen verstehen, dass wir nie alleine sind. Wir haben den Heiligen Geist mit uns. Als diese Jünger rausgesandt wurden, war das vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist kam. Also wenn wir heute rausgehen, dann ist der Heilige Geist mit uns. Also sind wir auch nicht alleine. So Philippus, er war irgendwie zwar alleine unterwegs in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, kannst du lesen, wie Gott ihn alleine rausgeschickt hat. Und gleichzeitig war er nicht alleine, weil der Heilige Geist mit ihm war. Also ich möchte sagen, es ist keine Entschuldigung, nicht rauszugehen, wenn du nicht einen anderen Menschen gerade hast. Aber ich glaube, es ist wichtig und gut, wenn wir jemanden haben, mit dem wir gehen können, vor allen Dingen jemand, der noch nicht dasselbe erlebt hat, dass wir Jünger machen können. Und jetzt werden wir Vers für Vers durch Lukas 10 gehen. Und wir schauen uns an, was Jesus dort sagt. Und was wir heute in der Kirche, in der Gemeinde sagen. Und wenn wir das nebeneinander anschauen, erkennen wir, wie weit weg wir von dem sind, was Jesus im Lukas 10 gesagt hat. Denn es ist so klar, was Jesus sagt und was wir tun, das ist so anders. Also, zuerst habe ich hier das, was Jesus sagt. Das werde ich auf diese Seite hier hängen. Und hier habe ich das, was wir sagen. Das hänge ich auf die rechte Seite hier. Also das Erste, was Jesus sagt, die Ernte ist reif, aber es hat wenige Arbeiter. Hier habe ich geschrieben, die Ernte ist reif und voll. Das heißt, die Ernte ist reif, man kann sie einholen, man kann ernten. Also sie ist wirklich reif. Sie ist bereit zur Ernte. Das sagt Jesus uns im Johannes Kapitel 4. Dort lesen wir, dass er nach Samaria kam und da traf er diese Frau am Brunnen, die Wasser holte. Und Jesus ging zu ihr und sprach zu ihr. Und normalerweise haben Juden nicht zu Samaritern gesprochen. Aber Jesus hat das gemacht. Denn Jesus sah nicht nur das Äußerliche, er sah nicht einfach nur eine Frau aus Samarien, sondern er sah, die Ernte ist reif. Also er sprach zu dieser Frau und es hörte damit auf, dass diese Frau zum Glauben an Jesus kam. Und nicht nur diese Frau, denn die ist dann nachher herumgelaufen und hat allen von Jesus erzählt. Das heißt, die ganze Gegend hat dann von Jesus gehört und kam zum Glauben. Und das war so wie eine Erweckung. Und Philippus kam nachher auch dorthin, nach Samarien, und erlebte Erweckung. Also, diese Frau war so ein Kind des Friedens und damit eine wichtige Person für die Erweckung in Samarien. Und als Jesus zu ihr sprach, passierte etwas. Später kamen seine Jünger zurück und er sagte zu ihnen, sagt nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Seht, die Ernte ist reif. Sie ist wirklich bereit. Und es ist so wichtig, was Jesus dort sagt. Denn er sagt seinen Jüngern und dir und mir, dass die Ernte reif ist. Sie ist nicht nur voll, sondern auch reif. Wir sollen nicht sagen, es dauert noch 4 Monate oder 5 Jahre oder 10 Jahre oder noch länger, bevor die Ernte eingeholt werden kann. Nein, sie ist jetzt fertig. Das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist, dass unsere Augen geschlossen sind. Und Jesus sagt, öffnet eure Augen, schaut, seht, die Ernte ist bereit. Wenn Jesus nicht dort gewesen wäre, dann hätten die Jünger vielleicht auch diese Frauen gesehen, diese Frau am Brunnen, und sie hätten sie nicht erkannt. Und das geht uns oft genauso. Und ich denke, es ist sehr wichtig, wie sehen wir die Ernte? Sehen wir sie als klein, als unreif, als nicht bereit? Dann wirst du auch das ernten. Denn wenn du denkst, dass die Leute fürs Evangelium nicht offen sind, dann hat das einen Einfluss auf dich. Denn dann wirst du nicht im Glauben und in der Erwartung predigen. Und wenn du nicht erwartest, dass Leute gerettet werden, dann werden sie auch nicht Buße tun. Aber wenn du deine Augen öffnest, um zu sehen, dass die Ernte reif ist, dann wird es die Art und Weise, wie du handelst, ändern, wie du das Evangelium predigst. Und darum wirst du auch eine große Ernte erleben. Und das ist so wichtig. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Aber was sagen wir heute? Die Ernte ist klein und nicht reif. Oh, die Ernte ist so klein und sie ist nicht reif. Oh nein, 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 nein. Das ist so hart in unserer Stadt. Das kann hier bei uns gar nicht passieren. Und weißt du, was wir machen? Da verfluchen wir die Ernte. Da sprechen wir uns selber blind durch unsere Worte, sodass wir diese Früchte nicht sehen. Und ich kann ein kurzes Zeugnis dazu erzählen. Ich habe vor kurzer Zeit ein Team aus Norwegen kennengelernt und die gingen nach Holland und in eine Stadt. Und all die Leute, die dort waren in dieser Stadt, sie haben gesagt, oh, diese Stadt hier, die ist so zu fürs Evangelium. Das ist so ein hartes Pflaster hier. Nichts wird hier passieren. Nee, das ist wirklich ein hartes Pflaster. Die Ernte ist sehr klein hier und sie ist nicht bereit. Und das haben alle gesagt, aber weißt du, was der Typ aus Norwegen zu seinem Typ sagte? Wenn wir in diese Stadt gehen, dann müssen wir große Dinge erwarten. Weißt du warum? Weil die Ernte reif ist. Sie ist groß. Und die waren so offen und das hat er gesagt. Hat er gelogen? Nein. Er hat die Wahrheit gesagt. Die anderen Leute haben im Prinzip gelogen. Und weißt du was? Und diese Leute hatten Glauben. Sie erwarteten, dass was Jesus sagt oder dieser Leiter gesagt hat, die Wahrheit ist. Sie kamen also und erwarteten, dass große Dinge passierten. Und weißt du, was passierte? Große Dinge. Viele Menschen wurden gerettet, freigesetzt, befreit, getauft und all die Pastoren waren wirklich so, wow, kann das in dieser Stadt passieren? Ja, natürlich, weil Jesus hat es gesagt, die Ernte ist reif. Sie ist bereit für die Ernte. Das Problem ist nicht die Ernte, das Problem ist, dass unsere Augen geschlossen sind. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was Jesus hier sagt. Und lest Johannes 4, was Jesus dort sagt. Denn das kann dein Leben verändern. Es hat mein Leben verändert und es wird das Leben von anderen Menschen verändern. Und das erzähle ich auch, wenn ich draußen bin, denn die Leute müssen merken, hey, ich muss meine Augen aufmachen und mit Jesus' Augen sehen. Also die Ernte ist nicht das Problem. Sie ist voll und sie ist reif. Jesus sagt an einem anderen Ort, wir haben alle Macht und die Salbung. Das sagt Jesus. Denn in Matthäus 28 schickt Jesus seine Jünger hinaus in die Mission und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nachdem er gesagt hat, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden hat, sagt er, darum geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Und wir haben diese Macht durch den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir ihn ganz. Es ist nicht so, dass wir mehr davon brauchen, denn wenn wir ihn haben, dann haben wir. Wir kriegen nicht nur einen Teil vom Heiligen Geist. Deswegen haben wir alle Macht, weil wir Jesus haben. Darum sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht hat, wie viel Macht hat dann der Teufel? Wenn Jesus alle hat, wie viel ist dann übrig für den Teufel? Null. Also, das Problem ist nicht die Kraft, die Macht. Denn Jesus hat sie uns gegeben. Durch den Heiligen Geist. Aber was machen wir in der Kirche? Wir sagen, oh, wir brauchen mehr Kraft und wir brauchen mehr Salbung. Und das ist so gegensätzlich zu dem, was Jesus sagt. Als ich gerettet wurde, da sprachen sie die ganze Zeit über Salbung. Und ich kam zu einem Treffen nach, also zu Treffen nach Treffen, um immer mehr Salbung zu haben. Und die Leute heute, sie warten auch noch auf noch mehr Salbung. Aber wir haben doch schon alles durch Jesus Christus. Die Kraft ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir blind sind, dass unsere Augen geschlossen sind. Wir müssen sehen, was wir in Jesus haben. Natürlich sollten wir gefüllt sein vom Heiligen Geist. Aber gefüllt wirst du nicht, indem du von Konferenz zu Konferenz rennst und dir alle möglichen Leute die Hände auflegen. Sondern du wirst gefüllt, indem du gibst. Woher kommt die Füllung? Aus unserem Innersten, sagt die Schrift. Und ich sehe, dass der Teufel uns so sehr heute verführt hat. Denn die Kirche sagt, oh, die Ernte ist nicht reif, sie ist klein und wir brauchen mehr Kraft, wir brauchen mehr Salbung. Aber Jesus sagt doch das Gegenteil. Er sagt, hey, die Ernte ist schon längst reif. Das sagt Jesus. Und das sind gute Nachrichten. Hey, wir haben schon alles. Wir haben die Salbung, wir haben die Kraft. Stell dir mal einen Farmer vor, einen Bauern, der sich seine Ernte anschaut und er sieht, dass die Ernte reif ist, dass sie voll ist und er denkt, ja, hey, meine Ernte ist da. Aber setzt er sich einfach hin und trinkt Kaffee? Wartet er dann dort, bis die Ernte hineinkommt? Nein. Was macht er, wenn er sieht, dass die Ernte reif ist? Er steht auf und er erntet sie und bringt sie rein in die Scheune. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Das Problem ist nicht die Ernte oder dass wir noch mehr Power brauchen, mehr Kraft. Ich weiß, die Kirche sagt das, aber es ist falsch. Das Problem sind die Arbeiter. Das ist das Nächste, was Jesus sagt. Jesus sagt, die Arbeiter sind das Problem. Also wir. Denn nachdem Jesus gesagt hat, dass die Ernte reif ist, sagt er, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Aber was höre ich in der Gemeinde? Ja, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Also wir haben so diesen Gedanken, nein, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Wir warten einfach in der Gemeinde. Und dann sollte die Ernte irgendwie reinkommen. Also wir warten darauf, dass die Leute zu uns hineinkommen. Also wenn Gott Menschen retten wird, dann wird er das schon machen. Aber wo steht das in der Bibel? Gott hat den Preis bezahlt, damit jeder Mensch gerettet werden kann. Die Ernte ist reif, aber es hat zu wenig Arbeiter. Wir müssen rausgehen, hinausgehen, in die Ernte, in die Erntefelder. Nachdem Jesus sagt, dass die Ernte reif ist und die Arbeiter wenige sind, sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Warum? Weil die Arbeiter sind das Problem. Es hat zu wenige davon. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genug Macht haben oder dass die Ernte nicht reif ist. Die Arbeiter sind das Problem. Es heißt nicht, dass es zu wenig Arbeiter gibt, aber sie sitzen in ihrem Bauernhof und trinken Kaffee. Und deswegen sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter in die Ernte sende. Es geht um Aussenden. Es ist das gleiche Wort auf Griechisch wie freisetzen. oder befreit werden. Wenn Jesus einen Menschen von Dämonen befreit hat, dann ist es das gleiche Wort auf Griechisch. Dann kannst du sagen, im Namen Jesu verschwinde zu dem Dämon und dann hauen sie ab. Und auf die gleiche Art und Weise müssen wir auch ausgetrieben werden, sozusagen. Woraus? Aus unserer Komfortzone, aus unserer Gemeinde, wo auch immer wir rumsitzen und nichts tun. Es geht darum, dass wir dort sind, wo die Leute sind. Ich war vor ein paar Tagen zu einer Geburtstagsparty von einem Mensch, der gerettet wurde vor ein paar Jahren, und sie haben mich eingeladen und meine Frau, und sie hatten so ein kleines Worship-Meeting, und ich sprach dort mit Kühnheit über die Wiedergeburt. Und wir waren da an dieser Party, es war der 5. April, und es war genau 19 Jahre, nachdem ich von neuem geboren wurde. Also habe ich darüber gesprochen, über wiedergeboren werden. Und dann sang meine Frau noch ein Lied und dann sprach ich über Gott kennen und dann sang sie noch ein Lied und dann beteten für Leute und wir beteten für jemand, der geheilt wurde, vor allen anderen. Und dann sagte ich, jeder, der Gebet will, kommt zu mir und wir beten. Und dann fingen wir an zu essen an dieser Geburtstagsparty. Und da waren vielleicht 10 oder 12 Christen und die anderen waren keine Christen. Und du konntest so merken, dass die Leute nicht so besonders glücklich waren, dass der Großvater dort zum Glauben gekommen war, denn sie verstanden nicht, worum es geht. Und dann kamen aber nachher 5 Leute, die Gebet wollten. Und plötzlich, wir gingen dann in ein anderes Zimmer, kamen dann andere Leute auch noch. Und ich betete und einer wurde geheilt und noch einer wurde geheilt und einer wurde freigesetzt und der Heilige Geist kam. Und ich bete für jemanden, wo eine Befreiung stattfand und beteten, dass der Dämon abhauen muss. Und die Frau fing an zu weinen und in diesem Raum mitten unter den Ungläubigen war wirklich stark. Und viele Leute waren am Weinen, weil sie sowas noch nie erlebt hatten und sie merkten, dass Gott dort war. Und ich konnte ihnen wirklich dort das Evangelium sagen. Und diese Familie, wo das passierte, wird nicht mehr dieselbe sein. Es geht also nicht nur darum, auf die Straße zu gehen. Es geht darum, dass du dort bist, wo die Leute sind. Das kann im Laden sein, wenn du einkaufen gehst, an einer Geburtstagsparty, wo auch immer. Aber schau, was Jesus sagt. Bittet den Herrn der Ernte um die Arbeiter, dass er die Arbeiter in die Ernte sende. Und schaut, was wir sagen. Wir sagen, lasst uns beten, dass die Ernte in die Kirche kommt. Das sind nicht genau diese Worte, die in der Bibel stehen. Aber wir bitten nicht den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende, sondern wir beten für die Ernte. Ich war in vielen Gebetstreffen und immer wieder beteten sie für die Ernte. Als wenn die Ernte das Problem wäre. Aber die Ernte ist nicht das Problem. Das Problem sind die Arbeiter. Also anstatt für die Ernte zu beten, betet stattdessen dafür, was Gott gesagt hat, nämlich für Arbeiter. Die Bibel hat nicht gesagt, dass wir für die Ernte arbeiten sollen. Und es gibt so einen Ausdruck, der heißt Lukas 10,2. Und es gibt Leute, die haben angefangen, viele Leute, die stellen sich den Wecker am Handy oder sonst irgendwo um 10.02 Uhr. Am Morgen und 10.02 Uhr am Abend. Und immer dann, wenn der Wecker klingelt, dann denken sie an Lukas 10, Vers 2, wo steht, dass wir den Herrn der Ernte um die Arbeiter bitten sollen. So, jeden Tag am Morgen und am Abend beten sie, dass Gott Arbeitern die Ernte sendet. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Ich bete jeden Tag, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und ich habe wirklich schon Veränderungen gesehen. Dänemark verändert sich. Wir sehen so viele Leute jetzt in der Ernte, viel mehr jetzt als vor einem Jahr. Alle in den Gemeinden in Dänemark sprechen darüber, dass sich etwas verändert. Und ich glaube, es hat mit dieser Wahrheit zu tun. Wenn wir entsprechend dem Wort Gottes beten, dann wissen wir, dass wir empfangen, worum wir bitten. Und Gott hat gesagt, betet und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Also mach das jeden Tag. Nimm dein Handy, tipp das da rein, 10.02 Uhr, 22.02 Uhr. Und jedes Mal, wenn der Alarm sich meldet, okay, Gott, ich bete, dass du Leute in die Ernte sendest. Setz Leute frei. Und das wird nicht nur Leute verändern, die dann in die Ernte gehen, sondern auch dich. Denn wenn du anfängst, das zu beten, dann wirst du einen Eifer für die Menschen bekommen, den du vorher nicht hattest. Also ich ermutige euch, das zu tun. Er hat uns berufen, zu beten, dass Menschen in die Ernte gehen, aber wir in der Gemeinde machen das Gegenteil. Wir beten, dass Leute in die Kirche kommen. Stellt euch vor, eine Reihe von Farmern, Bauern, die da rumstehen und sagen, hey, schaut mal, die Ernte ist groß. Aber sie stehen da rum in dem Hof, in dem Bauernhof und warten, dass die Ernte reinkommt. Und sie verstehen nicht ganz, wenn die Ernte reif ist, warum kommt sie nicht rein? Also lass uns beten. Oh Gott, wir beten, dass die Ernte reinkommt. Bete, komm, Jesus, schick die Ernte rein zu uns. Also, mal ehrlich, wie effektiv wird das Gebet sein? Ich glaube nicht, dass das ein effektives Gebet ist. Weil wir beten nicht nach dem Willen von Gott. Die Ernte ist nicht das Problem. Die Ernte kann sich aber auch nicht bewegen. Sie kann nicht aufstehen und laufen. Die Ernte steht da und braucht uns als Arbeiter, dass wir sie einholen. Aber was machen wir? Wir verstehen nicht, warum die Ernte nicht reinkommt in die Kirche. Aber vielleicht ist der Hof oder beziehungsweise die Kirche im Bild nicht sauber genug. Und dann machen wir es so richtig schön und wir machen so den Bauernhof richtig schön, so einladend. Jetzt ist der Hof schön. Wow, jetzt haben wir einen neuen Teppich. Ernte, komm rein. Komisch. Aber die Ernte kommt immer noch nicht. Also verstehen wir es wieder nicht und denken wir, ah, jetzt weiß ich's. Also machen wir eine schöne Beleuchtung und Musik an, so sanfte Lobpreismusik und ah, das ist so schön und warm und gemütlich. Es ist so schön jetzt in diesem Bauernhof. Jetzt sollte doch die Ernte reinkommen. Ernte, komm rein. Nee. Die Ernte will nicht reinkommen. Sie kann nicht reinkommen. Sie ist nicht in der Lage reinzukommen. Wir müssen rausgehen. Und wenn du dieses Bild siehst, wie weit wir uns entfernt haben von dem, was Jesus gesagt hat, oder? Dann haben wir eben dieses System, wo wir uns so sehr fokussieren auf die Angestellten, das Gebäude, das Programm. Ja, vielleicht, wenn wir die Kirche anmalen oder bessere Stühle reinmachen, dann kommt vielleicht die Ernte rein. Nein. Wir sollen rausgehen in die Ernte. Nachdem Jesus also gesagt hat, dass wir ihn um Arbeiter bitten sollen, dann macht er weiter und sagt, geht, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Er hat nicht nur gesagt, betet, sondern er hat gesagt, geht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Oder Lämmer sogar. Das sagt Jesus. Und was machen wir? Wir sagen, wir sind lieber in den Kirchen, weit weg von den Wölfen. Also wieder, wir machen das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Stell dir mal vor, ein Bauern, der hat ein kleines Lamm auf dem Arm und da draußen diese großen, großen, bösen Wölfe. Und wenn sie das Lamm sehen, denken sie nur, ah, Fleisch. Und die sind hungrig. Und dann haben wir da dieses kleine, süße Lamm, wo der gute Hirte auf dem Arm hat. Und er nimmt das kleine Lamm und sagt, so Lamm, jetzt geh mal raus unter die Wölfe. Das ist, was Jesus getan hat. Aber wir machen das Gegenteil. Wir wissen nicht, dass Verfolgung eine gute Sache ist. In Markus 4, ist eine Parabel, wo du siehst, dass die Sonne die Verfolgung ist. Und die Verfolgung bringt raus, was im Herz des Menschen ist. Und wenn ein Mensch wirklich von neuem geboren ist, wird er auch unter Verfolgung nicht seinen Glauben verleugnen, sondern er wird seine Knie gehen und zu Gott schreien. Das heißt, Verfolgung hilft uns, wirklich zu erkennen, ob ein Mensch wiedergeboren ist oder nicht. Ob das nur eine äußerliche Buße ist, das wird die Verfolgung ans Licht bringen. Das könnt ihr im Markus 4 lesen. Aber Jesus schickte also seine Lämmer unter die Wölfe. Und ich möchte fragen, was für ein guter Hirte, wenn er ganz normal ist im Kopf, würde sein kleines, süßes Lamm nehmen und es unter die Wölfe schicken? Hm? Welcher gute Hirte würde das tun? Der gute Hirte, der mit dem Lamm geht. Und das ist, was Jesus macht. Er sagt nicht nur, geh, ich sende dich als Lämmer unter Wölfe, sondern er sagt, geh raus und ich bin mit dir bis ans Ende der Welt. Geh raus und ich bin mit euch. Wann werden wir sehen, dass er mit uns ist? Dann, wenn wir rausgehen. Wenn wir draußen sind, werden wir sehen, dass er treu ist. Aber viele Leute warten immer noch in der Gemeinde und fragen sich, warum sehen sie nicht, wie Gott in ihrem täglichen Leben wirkt? Weil sie Jesus gehorsam sein müssen und rausgehen müssen und das tun müssen und nicht in der Gemeinde warten, bis die Ernte reinkommt. Wir haben heute so ein Evangelium, wo wir nicht radikal sind in der Buße. Ah, siehst du, die Gemeinde wächst doch noch. Ja, aber sie wächst nur, das ist nur dieses Lebe dein bestes Leben jetzt Evangelium, weil wir keine Verfolgung haben. Aber wenn die Verfolgung anfängt, die Sonne scheint, wie es in Markus 4 steht, dann wirst du sehen, wie viele Leute abfallen, weil sie nicht eine wirklich tiefe Buße hatten und nicht das ganze Evangelium verstanden hatten. Als ich gerettet wurde, wo ich damals noch als Bäcker arbeitete, da waren die Leute ziemlich dagegen. Also habe ich meinen Job verloren. Mein Bruder hat nicht mehr mit mir gesprochen. Mein Vater hat mir gesagt, Torben, ich schäme mich für dich. Was werden Leute sagen, dass sie sagen werden, mein Sohn ist verrückt geworden? Und ich habe eigentlich alles verloren, alles war gegen mich. Aber ich wusste eine Sache. Ich brauchte Gemeinschaft mit anderen Christen. Also nahm ich mein Fahrrad am Abend und hatte Gemeinschaft mit anderen Christen und Gott. Das war so wichtig für mich. Und jetzt ist mein Vater gerettet und Gott hat viele Dinge in meiner Familie getan. Aber ich habe diese Verfolgung am Anfang erlebt, aber nichts konnte mich davon abhalten, Jesus zu folgen. Warum? Weil er in mir wohnt. Ich hatte den Eifer von Gott. Also die Verfolgung, die ich am Anfang erlebt hatte, war hart für mich. Und manchmal habe ich echt gedacht, hey, gib auf, weil alle waren gegen mich. Aber anstatt aufzugeben, bin ich sehr stark gewachsen. Ich nahm mir Zeit mit Gott. Ich war da draußen unter den Wölfen, an meinem Arbeitsplatz, überall, wo ich war, meine Freunde. Aber ich bin sehr gewachsen. Ich habe keine Kompromisse gemacht. Und das sagt Jesus. Ich sende euch als Lämmer unter die Wölfe. Wenn wir jetzt hier aufhören, werdet ihr sehen, dass es so unterschiedlich ist. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Die ist nicht das Problem. Sie ist reif. Sie ist bereit. Wartet nicht 4 Monate. Wartet nicht Jahre. Es ist heute soweit. Wir haben alle Macht von Jesus erhalten. Die Arbeiter sind das Problem. Also bittet den Herrn der Ernte, die Arbeiter auszusenden. Und danach sagt er, geht raus. Geht raus. Wie Lämmer unter die Wölfe. Und ihr werdet sehen, ich bin mit euch bis ans Ende der Tage. Das sind die Worte von Jesus. Und was sagen wir? Oh, die Ernte ist klein und sie ist nicht reif. Besonders in unserer Stadt. In unserer Stadt? Nein, vergiss es. Wir haben Zeugnisse von dem Land oder der Stadt gehört, aber bei uns? Nein, nein, nein. Wir brauchen auch viel mehr Kraft und wir brauchen mehr Salbung. Wir sind nicht bereit. Und wenn du das denkst, dann wirst du nie bereit sein. Die Leute warten auf etwas, was sie schon haben. Und dann sagen wir, nein, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Wenn Gott die Leute retten wird, dann wird das tun. Aber lass uns beten, dass die Ernte in die Kirche kommt. Und dann beten wir dafür. Und wenn Leute gerettet werden, sagen wir zu ihnen, ja komm, jetzt bleib in der Kirche, geh nicht mehr in die Welt. Und wir stecken die Leute wie in so eine Kiste rein, weg von ihren Freunden und Verwandten und Bekannten. Und darum sehen wir nur ab und zu mal hier einen gerettet und mal da einen gerettet. Anstelle, dass ganze Familien gerettet werden und viele Leute gerettet werden. Und als ich anfing, so zu arbeiten, wie Jesus es gesagt hat, habe ich nicht nur gesehen, einen hier gerettet, sondern ich sah, einer wurde gerettet, seine ganze Familie wurde gerettet. Einer wurde gerettet, seine Freunde wurden gerettet. Also es ist wichtig, dass wir Jesus folgen, was er sagt. Ich hoffe, ihr liebt das, ich freue mich darüber. Und dann redet Jesus weiter. Und er sagt, nehmt keine Tasche mit euch, kein zweites Paar Kleider, kein Portemonnaie, keine Sandalen. Er sagt, geht und Gott wird unsere oder eure Bedürfnisse stillen. Jesus sagt, geht und Gott wird euch versorgen. Was sagen wir? Lasst uns warten, bis wir genug Geld haben. Und Jesus sagt, geht und Gott wird euch versorgen. Geld ist ein großes Problem in der Gemeinde heute. Und heute werden die Gemeinden als Firmen organisiert. Oder und das schreibe ich auch in meinem Buch, Die letzte Reformation. Und ich war auch mal sehr abhängig von Geld. Ich hatte noch diese alten Gedanken, das alte Gedankengut. Und ich dachte damals, ich brauche eine Kirche, die mich einlädt und mich finanziell unterstützt. Denn es kostet Geld, wenn ich mit dem Auto dorthin fahre oder mit dem Flugzeug dahin fliege. Und so war ich total abhängig von einer Einladung von einer Gemeinde oder einem Pastor. Aber als ich entdeckte, was Jesus sagte, merkte ich, Gott wird mich versorgen, wenn wir in der Ernte arbeiten. Und dann wird Gott uns alles geben, denn er zahlt bezahlt die Arbeiter. Und oft und oft und oft, immer wieder, habe ich das erlebt, dass Gott mich versorgt. Wir als Familie haben keinen anderen Job. Wir sind total abhängig von Gott. Und immer wieder habe ich meine Visa-Karte genommen und gesagt, okay, lass uns dieses Ticket kaufen. Und ich habe alles Geld gebraucht, was ich hatte. Und als wir rausgingen, wusste ich nicht, wie ich die Miete zahlen sollte, wie ich den nächsten Monat überstehen sollte. Aber immer und immer wieder habe ich erlebt, wie Gott treu war. Einmal lag Geld im Briefkasten. Andererseits war ich auf der Straße und Leute gaben mir einfach Geld. Und so habe ich erlebt und weiß, dass Gott mich versorgt, meine Familie und mich. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich im Glauben leben, dass Gott uns versorgt. Es ist hart. Manchmal stehen wir da und wissen nicht, wie es weitergeht. Eigentlich nicht nur manchmal, sondern oft. Wir leben Tag für Tag. Aber Jesus will, dass wir von ihm abhängig sind. Und wir müssen lernen, wirklich Stück für Stück darin zu leben, dass Gott uns versorgt. Und ein Problem ist auch, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter haben keine Zeit. Warum? Weil sie viel arbeiten müssen. Weil sie ein Haus haben, ein Auto haben oder großes Haus, ein großes Auto haben. Und deswegen haben sie keine Zeit, in die Ernte zu gehen. Und das ist auch ein Problem. Gott versorgt uns. Hey, ich kaufe einfach das Haus und das da. Nein, wir müssen alles vor Gott hinlegen und sagen, Gott, ist das, was du willst, was ich habe? Ist das, wie du willst, dass wir leben? Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Gott alles abgeben. Und ich kann viele Erzeugnisse davon erzählen. Zum Beispiel, vor kurzer Zeit sagte Gott, wir wollten da zu einem Bibelstudium-Camp gehen. Wir packten alles. Und das Problem war, wir hatten kein Geld dafür. Zwei Tage, bevor wir dahin fahren wollten, klingelte das Telefon. Und jemand fragte mich, hallo Torben, wie geht's? Bist du sicher? Mir geht's gut. Ja, ich habe an dich gedacht. Ich gehe da zu diesem Camp. Gehst du auch dahin? Ja, lass uns dort treffen und wir sehen uns da. Okay, tschüss. Und 10 Minuten später rief die Frau wieder an. Hey Torben, wie geht's dir? Hey, ich habe dir doch gesagt, mir geht's gut. Ja, aber es ist etwas. Es ist etwas und ich weiß nicht, was es ist. Hast du ein Problem? Probleme habe ich immer, ja. Aber Gott versorgt uns schon. Und sie fragte wieder, was ist es? Und ich sagte, ich weiß nicht. Und dann fragte sie, hast du Geld? Und ich sagte, naja, Gott versorgt uns. Ah, hast du Geld zum Camp zu gehen? Ja. Ah, ich wusste, da ist doch was. Ich wusste doch etwas da. Also Torben, hör zu. Ich zahle dir den Unterhalt, also die Fahrt dahin und dass du dort Geld hast, um Essen zu kaufen. Und wir treffen uns dort und gib dir alles. Und dann legte sie das Telefon auf den Hörer. Und dann ging ich zu meiner Frau, hey, jetzt können wir los, jetzt haben wir das Geld. Also immer und immer wieder haben wir solche Sachen erlebt, dass Gott uns versorgt. Wir stehen dort, wir wissen nicht, wie wir es machen, wir wissen nicht, wie wir es hinterher machen sollen, aber Gott versorgt uns. Warum? Das sagt er hier. Geht, Gott wird euch versorgen. Matthäus 6,33. Also, wir sind nicht davon abhängig, wovon wir Geld haben, wofür wir Geld haben, sondern was Gott uns sagt, weil er versorgt uns. Und dann sagt Jesus weiter im Lukas 10, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, dann wird euer Friede auf ihm ruhen und wenn nicht, wird euer Friede sich wieder euch zuwenden. Das ist also, was Jesus sagt. Und wenn ihr dort in diesem Haus, sagt Jesus, eine Person des Friedens findet, wird sich euer Friede auf dieses Kind, diese Person legen. Wisst ihr, was wir dazu sagen? Wir sagen, was ist eine Person oder ein Kind des Friedens? Denn das haben wir bis jetzt noch nie gehört. Und das ist eine der größten Offenbarungen, die ich in den letzten Jahren erhalten hatte. Ich schaue jetzt nur noch nach diesem Kind des Friedens. Und ich finde sie auch die ganze Zeit, weil ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss. Wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dann ist die Chance, eins zu finden, nicht sehr groß. Aber wenn deine Augen offen sind und du merkst, dass die Ernte reif ist und es überall Personen des Friedens gibt, dann wirst du sie finden. Und so hat die erste Gemeinde funktioniert. Das hat Jesus uns gesagt. Also, was ist ein Kind des Friedens oder eine Person des Friedens? Es ist jemand, wo Gott wirkt in ihrem Leben. Du kannst als Beispiel die Frau aus der Geschichte nehmen vom Johannes 4. Sie fing an, mit Jesus zu reden, und in ihrem Herzen passierte dort etwas. Und sie wurde ein Türöffner für eine ganze Region in Samarien. So eine Schlüsselperson. Also eine Person öffnete die Tür zu vielen anderen Menschen. Und das kann für eine ganze Nachbarschaft oder ein ganzes Haus oder eine ganze Stadt sein. Das ist eine Person des Friedens. Darüber werde ich aber nächstes Mal noch mehr sprechen. Und jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele sagen aus der Bibel. Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Sie waren draußen, beteten Gott an und Gott öffnete das Herz einer Frau namens Lydia. Und Gott öffnete ihr Herz für die Botschaft des Paulus. Und Lydia öffnete nachher ihr Haus und nahm Paulus auf und seine Leute und ihr ganzer Haushalt wurde gerettet. Und Lydia war eine Frau, die einen Job hatte und viel Geld hatte und konnte sich dann auch für Paulus einsetzen und ihn versorgen. Und so wuchs die erste Gemeinde. Jesus schickte sie raus und sie fanden die Personen des Friedens. Alles, was wir brauchen, ist uns schon gegeben in der Ernte. Ein anderes Beispiel ist der Gefängniswärter in der Apostelgeschichte, wo sein ganzes Haus gerettet wurde. Eine Person des Friedens kann auch jemand sein, der geheilt wird und dadurch wird diese Person offen fürs Evangelium. Zum Beispiel in der letzten Teil der Apostelgeschichte kam Paulus nach Malta und traf Publius und er war so ein Offizier dort und sein Vater war krank und sein Vater wurde geheilt und als das passierte, kamen alle Kranken der ganzen Insel und wurden geheilt. Also Paulus traf den Typ, den Publius, und der wurde geheilt, der Vater von ihm, und dann kamen alle anderen Kranken. Und er war sozusagen die Schlüsselperson. Und nächstes Mal werde ich darüber noch viel mehr lehren und auch euch ganz praktisch zeigen, wie ich damit arbeite und wie ihr damit arbeiten könnt. Ich habe eine Person des Friedens, mehrere, die ich getroffen habe. Und aus diesen Personen wurden viele andere Personen wieder mit Gott in Verbindung gebracht und gerettet und geheilt. Und ich zeige euch nächstes Mal, wie ich das in meinem täglichen Leben gebrauche. Das nächste, was Jesus sagt, ist, bleibt in ihrem Haus und esst und trinkt, was sie euch servieren. Geht nicht von Haus zu Haus. Das sagt Jesus. Wenn du rausgehst, wird Gott dich versorgen, Findet die Person des Friedens und dann sagt Jesus, bleibt in ihrem Haus und esst, was sie euch auftragen, was sie euch servieren. Das sind die Worte von Jesus. Er sagt, geht nicht von Haus zu Haus. Stresst nicht herum und evangelisiert. Also ich möchte sagen, viele Leute sind ermutigt, wenn es darum geht, dass wir evangelisieren und für Kranke beten. Aber wir müssen so arbeiten, wie Jesus es sagt. Geht einfach, lasst sie nicht einfach das Übergabegebet sprechen und geht weiter, sondern wenn ihr so eine Person des Friedens findet, sei es auf der Straße, auf der Arbeit, in einem Laden, dann bleibt bei der Person. Mach Jünger, verbring Zeit mit ihr. Was machen wir, wenn wir so eine Person finden? Wir laden sie am Sonntag in die Kirche ein. Aber wir müssen aufhören, Leute am Sonntag in die Gemeinde einzuladen. Einer der großen Unterschiede, verglichen von der Apostelgeschichte zu heute, ist, dass die Gemeinde nicht ein Missionsort ist, wo wir Leute einladen hin. Denn wenn wir Leute, viele Nichtchristen in die Kirche einladen wollen, dann müssen wir aber Kompromisse machen, weil die Leute, die Ungläubigen, das nicht verstehen werden, was wir in der Gemeinde machen. Wir haben Kirchen heute, wo wir nicht über Sünde reden, über das Kreuz reden und viele andere Dinge. Also die Kirche ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sich treffen. Und die Jünger sollten ausgerüstet werden, um in die Ernte zu gehen. Und dort draußen in der Ernte werden die Leute gerettet. Und dann, wenn sie gerettet und getauft und so weiter sind, dann kommen sie in die Gemeinschaft. Denn jetzt wissen sie, was es ist, in Zungen zu reden. Jetzt wissen sie, verstehen sie, was wir tun, wenn wir uns treffen. Jetzt können sie auch am Abendmahl teilnehmen. Aber vorher, denn es ist für Gläubige, nicht für Ungläubige, vorher kannten sie das nicht. Und die Kirche heute hat sich so sehr verändert. Es muss also wirklich draußen passieren und nicht in der Gemeinde, weil die Gemeinde nicht der Ort ist für Evangelisation. Also wir müssen anfangen, so zu arbeiten, wie Jesus es das gesagt hat. Leute auszurüsten, wenn wir uns treffen, und dann Leute auszusenden in die Ernte. Also wenn du in ihrem Haus bist, dann ist es so einfach, dass du andere Leute kennenlernst. Aber wenn du die Leute am Sonntag in die Gemeinde einlädst, dann ist es so ein großer Schritt für die Leute und den wollen sie nicht machen. Und wir haben das oft probiert. Aber wenn du sagst, kannst du zu meinem Haus kommen, kann ich zu dir kommen oder du zu mir, und dann sind sie offen. Denn das ist kein großer Schritt für dich, in ein Haus zu gehen, wo du schon vorher hingegangen bist. Aber als ich das hier angefangen habe zu machen, habe ich mehr gesehen, als hier mal eingerettet und da mal eingerettet. Sondern aus einem, der zum Glauben kam, wurden dann 5 oder 10 oder mehr. Das hat uns Jesus befohlen. Also, bleibt in ihrem Haus und esst, was sie euch vorsetzen. Das nächste, was Jesus sagt, ist, heilt die Kranken und predigt das Evangelium. Dazu hat uns Jesus berufen. Geht raus, findet das Kind des Friedens, predigt das Evangelium. Und was sagen wir? Wir sagen, predigt das Evangelium und vielleicht beten wir für die Kranken. Aber Jesus hat uns gesagt, zu heilen und das Evangelium zu predigen. Und er hat uns gesagt, erst heilen und dann predigen. Ich finde keinen Ort in der Bibel, wo er nur gesagt hat, einfach nur predigen. Jesus starb nicht nur für unsere Sünden, sondern auch, um uns zu heilen. Und darüber habe ich auch schon gesprochen in einer anderen Lektion. Also das ist etwas sehr Wichtiges, wozu Jesus uns da berufen hat. Und das Nächste, was ich sagen möchte, da habe ich auch noch nicht viele Predigten drüber gehört. Und das müssen wir auch wirklich verstehen. Jesus sagt, wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen und ihr nicht willkommen seid, dann sagt er, geht auf die Straße und schüttelt den Staub von euren Füßen oder Kleidern als eine Warnung für sie. Also, geht raus auf die Straße, wenn sie euch nicht aufnehmen im Haus, schüttelt den Staub ab und geht weiter. Das hat Jesus uns gesagt. Was sagen wir, wenn wir jemanden finden, der nicht offen ist und unsere Nachricht, Botschaft nicht aufnehmen will? Wir sagen, mach weiter Jahr für Jahr, bis sie irgendwann mal vielleicht bereit sind. Das ist so wichtig. Wenn du jemanden findest, der deine Botschaft nicht annehmen will und du nicht willkommen bist, schüttel den Staub ab von dir. Geh zum Nächsten. Und du liest in der Apostelgeschichte, dass Paulus das getan hat. Die ersten Apostel oder Jünger haben das getan. Also was Jesus hier sagt, war nicht nur für die 12 oder für die 70. Es ist für dich und mich. Paulus hat damals noch nicht zugehört, wie Jesus das gelehrt hat. Denn er war zu der Zeit noch nicht gerettet. Und trotzdem hat es Paulus nachher so gemacht. Denn was Jesus den 12 oder den 70 gesagt hat, im Matthäus 28, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, das hat auch der Paulus gelernt. Also irgendjemand hat es dem Hananias gesagt, und Paulus hat sich ja bekehrt, wo der Hananias nachher zu ihm kam, und er hat es ihnen gelehrt, und so weiter und so weiter. Und Paulus hat es also so gemacht. Und wenn es jemand nicht angenommen hat, haben sie den Staub abgeschüttelt und sind zum Nächsten gegangen. Und es ist so wichtig, denn was wir heute tun, wenn wir jemanden treffen, der nicht offen ist, dann warten wir und warten 5 Jahre, 10 Jahre. Und in der Zeit machen wir nichts anderes. Denn wir denken, wir sind am Evangelisieren. Denn wir haben ja 5 Pärchen, die wir kennen, also 10 Personen, an denen wir arbeiten. Und wir können jahrelang an Leuten arbeiten. Aber wenn der Heilige Geist nicht in diesen Personen wirkt, dann kannst du arbeiten und arbeiten und nichts passiert. Also anstatt dort deine Zeit zu verschwenden an den Leuten, die es nicht wollen, solltest du deine Zeit besser verwenden an den Leuten, die wirklich offen sind. Und wenn du vom einen zum anderen gehst, findest du plötzlich die Person des Friedens. Aber wenn wir das nicht machen, dann verschwenden wir unsere Zeit an den Leuten, die nicht bereit sind, die nur diskutieren wollen, die aber unsere Botschaft nicht annehmen wollen. Und das ist so wichtig. Darüber werde ich nächstes Mal auch noch sprechen. Ich stehe oft vor Leuten, die nicht wirklich das hören wollen. Dann gehe ich zur nächsten Person und dann wieder zur nächsten und dann wieder zur nächsten. Und dann finde ich plötzlich die Person des Friedens, die offen ist und die es annehmen will. Ich hätte die Person nicht gefunden, wenn ich die ganze Zeit an der Person dran geblieben wäre, die es gar nicht haben will. Manchmal bin ich später wieder zu der Person gekommen und dann waren sie offen. Warum? Weil dann der Heilige Geist in ihnen gewirkt hat. Also, das hat Jesus gesagt, und nächstes Mal werde ich ganz praktisch darüber sprechen. Ich werde dann nochmal durchgehen, aber wie das ganz praktisch im täglichen Leben funktioniert. Ich mache das in Dänemark 2014. Wie das nicht nur für Israel ist, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern heute noch gültig ist. Denn Jesus hat sich nicht verändert. Das ist die Plattform, die jeder gebrauchen kann. Denn es gibt die Person des Friedens in deinem Leben. Ich kann sie nicht erreichen. Aber du kannst sie erreichen. Du kennst diese Person oder musst sie erst noch finden. Denn Gott hat dich dahin gesetzt, wo du bist. Ich bin in Dänemark, du bist in deinem Land. Wir müssen verstehen, was Jesus uns da befohlen hat. Also ich gehe noch mal ganz kurz durch und dann höre ich auf. Also wir sagen heute, dass die Ernte klein ist und nicht reif ist. Also vielleicht nächstes Jahr, vielleicht 2020. Ja, da werden wir vielleicht eine Erweckung sehen. Dann sagen wir, wir sind nicht bereit, wir brauchen mehr Power, wir brauchen mehr Salbung. Lass uns eine Konferenz machen, wo wir ein paar Leute einladen, die uns die Hände auflegen, damit wir mehr Kraft empfangen. Oder wir sagen, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Oder wir sagen, lass uns für die Ernte beten, dass sie in die Kirche kommt. Oder wir sagen, es ist besser, wir sind in der Kirche und nicht unter den Wölfen. Wir sagen, hey, wir haben nicht genug Geld oder was ist eine Person des Friedens? Oder wir sagen, lass uns die Leute am Sonntag in die Kirche einladen und das Evangelium predigen und vielleicht für die Kranken beten. Und lasst uns weitermachen Jahr für Jahr. Und dann verstehen wir nicht, warum nichts passiert in den Kirchen. Es passiert nichts, weil wir nicht tun, was wir tun sollten. Wir nennen Jesus Herr, aber wir sind ihm nicht gehorsam. Wir verstehen es einfach nicht. Aber sobald wir verstehen, was Jesus hier sagt, wird es unser Leben verändern. Und es wird die Leute verändern, die die Botschaft hören, denn Gott ist treu. Wenn sie das tun, werden sie erstaunliche Ergebnisse erzielen. Jesus sagt, die Ernte ist reif und groß. In deiner Stadt ist die Ernte groß. In deinem Land ist sie groß und sie ist reif. Die Ernte wird sich nie verändern. Sie ist groß und reif. Du musst dich verändern. Du musst deine Augen öffnen. Du musst erkennen, dass die Ernte offen ist. Du musst es verstehen. Außerdem musst du verstehen, dass wenn du im Heiligen Geist getauft bist, dann hast du die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das Problem ist nicht die Ernte, die Kraft ist nicht die Ernte, die Arbeiter sind das Problem. Aber wir können etwas daran ändern. Wir können Arbeiter in der Ernte werden. Und wir können damit anfangen, dass wir den Herrn bitten, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Bete nicht für die Ernte. Bete jeden Tag 2:02 morgens und abends dafür, dass Menschen wirklich freigesetzt werden als Arbeiter in der Ernte. Red mit Leuten drüber, lass Leute dasselbe beten, erzähl ihnen davon, den Wecker zu stellen auf 2:02. Und Gott wird das Gebet erhören, denn es ist sein Wille. Nachdem er das gesagt hat, sendet er uns hinaus. Und er sendet uns raus als Lämmer unter die Wölfe. Aber dort draußen können wir sicher sein unter den Wölfen, weil Jesus mit uns ist. Er sagte in Matthäus 28, ich bleibe bei euch alle Tage. Draußen sind wir sicher, auch unter den Wölfen, weil der gute Hirte mit den Lämmern geht. Also sollten wir uns nicht fürchten vor den Wölfen, denn Jesus, der gute Hirte, ist mit uns. Und er sagt, hey, geht und ich werde für euch sorgen. Gott wird unsere Bedürfnisse stillen. Verlasst euch nicht auf Reichtum, auf Geld. Nimm, was du hast. Gebrauch es, sähe es. Nimm dein Geld, anstatt es einfach auf der Bank zu haben. Gebrauch es, um rauszugehen in die Ernte. um Leute in die Ernte rauszusenden. Wir können einen Unterschied ausmachen. Aber wir müssen es gebrauchen für Gott. Also Geld ist nicht das Problem, denn Gott versorgt uns. Finde eine Person des Friedens. Und das erkläre ich euch nächstes Mal noch genauer. Und wenn wir so eine Person finden, bleib in seinem Haus, setz dich hin, trink was mit denen, erklär ihnen das Evangelium. Und wenn die Leute offen sind, dann tauf sie in der Badewanne, tauf sie im Heiligen Geist und dann fragt sie, hey, wen kennt ihr, der eine Person des Friedens ist? Dann lade die Leute ein und dann rede auch mit denen. Und dann siehst du, wie in diesem Haus von den anderen Leuten wieder Beziehungen entstehen, wo Leute offen sind und Leute zum Glauben kommen. So hat die erste Gemeinde auch funktioniert, bevor alles zu einem System wurde in der katholischen Kirche. Es war nicht in der Kirche, wo etwas passierte, sondern draußen. Es gab vielleicht 1000 kleine Kirchen mit vielleicht 10 Leuten und es wuchs und es wuchs. Bleib in ihrem Haus, iss und trink, was sie sagen. Heil die Kranken und predige das Evangelium. Und wenn du jemanden triffst, der deine Botschaft nicht annehmen will, hey, schüttel den Staub ab und geh weiter. Nimm's nicht persönlich. Such den Nächsten. Lass dich nicht entmutigen. Es gibt diese Person. Vielleicht sind die ersten 5 nicht offen, aber vielleicht ist es Nummer 6. Nummer 7. Und das wird euch vielleicht zu vielen anderen Personen leiten. Eine Person kann dich zu anderen Menschen wiederum führen. Und du wirst viele offene Türen erleben. Ich traf eine Person, die ein Kind des Friedens war, die gerettet wurde. Und nach ihr wurden 10 Leute gerettet. Und in einem Jahr habe ich 3 von diesen Familienmitgliedern verheiratet. Das sind jetzt meine Freunde. Und Gott hat erstaunliche Dinge aus dieser einen Person getan. Das muss nicht so super evangelistisch sein. Finde einfach die richtige Person und geh in ihr Haus, iss und trink, was sie dir geben. Und dann schüttel den Staub ab, wenn sie dich nicht annehmen wollen. Das wollte ich heute sagen. Und ich glaube, dass das ein Augenöffner für dich ist. Besonders, wo ihr so den Unterschied seht zwischen dem, was Jesus sagt und was wir sagen. Willst du auf das bauen, was Menschen sagen oder was Jesus sagt? Und wenn wir tun, was Jesus gesagt hat, werden wir erstaunliche Dinge sehen. Es wird wachsen. Warum? Weil wir sollten doch lieber das tun, was Jesus segnet, als was er nicht segnet. Das ist, wie du es tun solltest. Nächstes Mal werde ich nochmal drüber sprechen, aber ein bisschen praktischer und noch mehr und wie es funktioniert. Es geht wiederum mal darum, die religiöse Brille abzusetzen und zu schauen, zu verstehen, was Jesus sagt, und das im täglichen Leben zu erleben. Und erinnert euch dran, denkt dran, ihr braucht nicht Theologie studiert zu haben, ihr braucht nicht auf eine Bibelschule gegangen zu sein, ihr braucht nicht so und so alt zu sein, ihr braucht nicht ein bestimmtes Geschlecht zu sein, jung oder alt, ist egal. Gott hat für jeden einen Platz. Es sind nicht nur die Evangelisten, die das tun. Es ist jeder. Jeder kann ein Jünger sein. Und ich bete jetzt noch und meine Frau singt noch ein Lied. Gott, ich danke dir für diese Botschaft, die du mir hier gegeben hast oder uns. In Detail, wie du willst, dass wir arbeiten. Und ich bete, dass du unsere Augen öffnest und wir danach handeln. Danke, Jesus, dass du Arbeiter aussenden wirst in die Ernte. Ich bete für jeden, der dieses Video gesehen hat, dass er ein Arbeiter in deiner Ernte wird. Jesus, sende du sie aus. Offenbare ihnen diese Botschaft und sende sie aus, und sie werden viel Frucht bringen. Und sie werden sehen, dass du mit ihnen bist, bis ans Ende der Welt. Ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist in den Herzen der Menschen arbeitest. Amen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ich gehe in die Türkei, in das muslimische Land. Und das funktioniert auch in der Türkei. Also ich freue mich darauf, dahin zu gehen und darüber zu lehren und zu sehen, wie das Königreich Gottes in der Türkei wächst. Und deshalb wird es eine Weile gehen, bis die nächste Lektion rauskommt. Aber ich freue mich drauf. Gott segne euch.
Trust in me, my child.